Vielen Dank für diese wunderbare Musik. Das stimmt einen schon richtig ein in diese Dankbarkeit. Wir verabschieden die Kinder in den Kindergottesdienst. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nachher. Viel Spaß euch da oben. Und hören jetzt auf die Predigt. Genau, wir sind bei der letzten Predigt unserer Reihe Gesund wachsen angekommen. Gesund wachsen. Die Predigtreihe, in der es darum geht, dass wir einem Wachstum für uns Menschen nachstreben, das anders ist, als wie wir Wachstum in der Welt da draußen verstehen. Und wir uns die Frage stellen, ja, wie ist denn das eigentlich vom Schöpfer gedacht, wie wir Menschen wachsen wollen? Wie das gesund funktioniert und nicht irgendwie auf brachiales, erzwungenes Wachstum ausgelegt ist. Wir haben schon 4 Predigten dazu gehört und heute haben wir die 5. Predigt dazu. Wir haben schon einige Themen durchdacht in dieser Reihe. Wir haben gehört, dass sich Wachstum eben nie erzwingen lässt und es immer die rechte Zeit für die richtigen Entwicklungen gibt, so wie in dem Text, den Samuel eben gelesen hat. Wir haben gehört, dass es sich lohnt, sich selbst als ewige Baustelle zu betrachten und dass wir mit Gott als Baumeister viel Potenzial dabei entfalten können. Wir haben hinterfragt, ob wir als Gemeinde überhaupt bereit dazu sind, zu wachsen und wie wir die Unsicherheiten, die mit Veränderungen einhergehen, aushalten können. Und letzte Woche haben wir überlegt, auf welchem gemeinsamen Fundament wir eigentlich das bunte Bild unseres Glaubens zeichnen können. Es ging 4 Wochen lang um gesundes Wachsen, um Wachstum und heute ist Erntedank und Abschluss dieser Predigtreihe. Wie passend, denke ich mir eigentlich. Und ich räume den nochmal hier zur Seite, denn wir haben ja dieses wunderbare Dekobild hier vorne, den Weinstock. Und mit jedem Sonntag ist er gewachsen und heute haben wir reife Frucht, die wir hier ernten können. Das ist total cool. Vielen Dank für diese Bilder. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht für die Predigt heute. Der steht in 1. Korinther, Kapitel 3, die Verse 4 bis 11. Paulus schreibt hier zu einer Gemeinde. Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich gehöre zu Apollos, ist das nicht dann nach Menschenweise geredet? Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott allein, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber seht zu, wie er oder sie darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ein spannender Bibeltext ist das. Paulus schreibt hier einer Gemeinde. Ich habe neulich ein Video davon gesehen, wie so die Briefe von Paulus zu verstehen sind, wenn sie die Gemeindeleute aufgerollt haben und lesen. Beim Korintherbrief kam dauernd eine Faust aus dem Brief und hat den Lesenden die richtige Meinung eingeprügelt. Also die Korinther hatten ganz schön Stress und Paulus, der findet auch ganz schön deutliche Worte für die Korinther und für das, was die da eigentlich so machen. Und in dem Text merken wir, die Korinther, die haben sich ziemlich zerstritten. Die haben sich verschiedenen Menschen zugeordnet, die in der Gemeinde waren und gepredigt haben und den Glauben aufgebaut haben. Aber da haben sich irgendwie Parteien gebildet, Fronten haben sich gebildet, die sind dann aufeinander losgegangen. Die haben gesagt, nein, ich gehöre zum Paulus und zu dem, was er gepredigt hat. Und die anderen waren eben auf der Seite von Apollos und haben gesagt, nein, es ist doch was ganz anderes. Und haben also irgendwie angefangen, sich da zu streiten. Innerlich zerstrittene Gemeinde über 2 Prediger. Und was Paulus jetzt macht, ist, dass er da klare Worte findet. Und er macht so 2 Dinge. Er sagt zum einen, hört mal auf mit dem Kinderkram. Also hört mal auf mit diesem allzu menschlichen Dingen, euch an irgendwelche Menschen ranzuhängen. Das ist doch eigentlich total egal, was jetzt der Apollos gemacht hat, was der Paulus gemacht hat. Denn all das dient eigentlich nur einem. Und bei der ganzen Sache geht es eigentlich nur um einen, nämlich um Christus. Hängt euch nicht an irgendwelche Menschen dran, sondern hängt euch an Christus dran. Darum geht es doch. Und zum anderen sagt Paulus an dieser Stelle, diese Menschen, an die ihr euch dranhängt, wir sind doch eigentlich nichts anderes als nur Bauarbeiter im Reich Gottes. Wir tun eigentlich nur das, was Gott sagt. Aber gebührt uns dafür Ehre? Er sagt, die Ehre für das Wachstum und für das, was entsteht, die gebührt alleine Gott. Also er demütigt sich selbst, er macht sich selbst klein und auch seinen anderen Mitstreiter, den Apollos, und beugt sich unter die Größe Gottes. Und er sagt, sie sind doch nur Diener, sie sind doch nur die, die das Wort Gottes hier eigentlich ausfüllen. Und sie verdienen gar nicht die Größe und den Ruhm, die die Menschen da irgendwie ihnen anhängen wollen. Er sagt, schaut nur auf Gott. Was sagt uns dieser Text zum Thema gesund wachsen und Erntedank? Der erste Punkt ist auch der, den ich gerade gesagt habe. Alle Ehre, aller Dank, aller Ruhm gebührt nicht uns Menschen, sondern gebührt Gott. Denn wenn wir wachsen wollen als Gemeinde, als Menschen persönlich, dann wollen wir eigentlich nicht wachsen oder sollten vielleicht nicht wachsen, nur um uns selbst zu bereichern. Sondern weil der Schöpfer, Gott persönlich, dich als ein Wesen geschaffen hat, für das er Wachstum vorgesehen hat. Gott schafft ja nichts, dem er nicht einen guten Zweck auch gibt. Und so wie er Pflanzen und Rosen und Tulpen geschaffen hat, um irgendwann aufzublühen, so hat er eben auch dich geschaffen, um zu wachsen. Das sieht man alleine daran, dass du an Körpergröße zugenommen hast. Gott hat ja etwas in dich hineingelegt. Er hat sich was dabei gedacht, wie du geschaffen bist. Wenn also unser Wachstum und Fortschritt dazu führt, dass wir uns über andere Menschen erheben und uns selbst berühmen, dann verfehlen wir ein Stück weit den Grundgedanken dessen, was der Schöpfer sich eigentlich bei unserem Wachstum gedacht hat, vorgestellt hat. Denn da geht es eben nicht darum, dass wir uns bereichern und über andere erheben, sondern da geht es darum, dass wir reicher werden und dadurch andere bereichern. Dass das Reich Gottes eine Strahlkraft hat, dass wenn wir in Liebe wachsen, da auch andere von profitieren und nicht wir uns selbst bereichern. Und es geht eben nicht darum, dass das unsere eigene Leistung ist oder dass wir selbst den Ruhm dafür verdienen würden, sondern eben darum, dass alles Wachstum von Gott geschenkt ist. Wir können dann ohne Gott eigentlich gar nicht viel tun. Alles Wachstum aber schenkt Gott. Und wenn wir diesen Gedanken verinnerlichen, dann macht uns das, glaube ich, in unserem Herzen dankbar. Dankbar, dass Gott eben da ist. Dieser Text erinnert uns eben, es gibt kein Geschenk, kein gutes Ding, das wir genießen, keine Sache in unserem Alltag, die uns bereichert, die nicht letzten Endes irgendwie aus Gottes Hand kommt. Das ist in diesem Lied vielleicht beantwortet mit der Frage, hast du die Erde erschaffen? Also bei allem Respekt, aber nein, das hast du nicht. Es gibt eigentlich nichts, das wir nicht aus Gottes Hand irgendwie nehmen. Selbst das Smartphone, das ich jeden Tag benutze, ist geschaffen aus der Erde, die Gott bereitgestellt hat. Dieser Text erinnert uns daran, dass wir unsere Welt nicht nur mit menschlichen Augen sehen dürfen. Nicht nur mit dem, was wir vor unseren Augen und in den Händen sehen dürfen, sondern auch mit Augen des Glaubens und mit Augen des Herzens. Und wenn wir dann einen Erfolg ernten, denn es gibt es ja, Gott mag es ja, wenn wir in unserem Leben gelingen haben, wenn wir dann einen Erfolg ernten und mit Augen des Herzens sehen, dann sagen wir vielleicht nicht mehr, wow, das habe ich alleine geschafft, sondern wir sagen, wow, das habe ich mit und durch und von Gott her geschafft. Und ich glaube, die Folge von einem menschlichen Blick auf die Dinge, also dass wir nur das sehen, was vor Augen ist, das ist halt auch, dass ich in allem das Menschliche sehe. Und dass ich vielleicht in allem die Krise sehe. Und dass ich in allem das Problem sehe. Und vielleicht in allem die Angst, die mir aus dieser Welt entgegenbricht. Aber ich glaube, die Folge der Dankbarkeit gegenüber Gott ist, dass wir eben anfangen, in allem vielleicht das liebevolle Wirken der Hand Gottes zu sehen. Und dann fangen wir eben auch in unserem Alltag an, das zu sehen. In unserer Umwelt Gottes liebende Handschrift zu erkennen. Und Paulus lädt mit diesen Gedanken dazu ein. Sucht nicht das, was menschlich ist. Hängt euch nicht an die Menschen dran, sondern allein an Gott. Gott schenkt alles Wachstum. Es gibt einen spannenden Theologen, den ich gerne zuhöre. Der heißt Thorsten Dietz. Und der hat einen spannenden Satz gesagt. Der hat gesagt, eine Hauptaufgabe des christlichen Glaubens ist es unsere Wirklichkeit, unseren Alltag im Lichte des Evangeliums von Jesus Christus zu deuten. Also kurz gesagt, eine Hauptaufgabe unseres Glaubens ist es, unseren Alltag im Blick auf Gott und seine Liebe zu deuten. Also das, was da passiert, ist das eigentlich was rein Profanes, was das ich wissenschaftlich messen kann, oder steckt da vielleicht mehr, eine liebende Handschrift dahinter? Also unseren Alltag zu deuten. Damit meine ich nicht in erster Linie darüber nachzudenken, ob Gott einen Krieg oder eine Plage als Strafe geschickt hat, sondern ich meine, dass es darum geht, aufzuzeigen, wo die Liebe Gottes im Alltag wirklich wird. Aufzuzeigen, wo die Liebe Gottes im Alltag der Menschen zum Vorschein kommt, in deinem Alltag. Und ich glaube, das ist an wesentlich mehr Stellen, als wir uns das manchmal so eingestehen oder wir fähig sind zu sehen. Da, wo Entzweite sich versöhnen, da ist die Liebe Gottes. Da, wo Diskutierende einander verstehen. Da, wo Menschen von Süchten befreit werden. Da, wo Vergessene und Ausgestoßene wieder integriert werden. Da, wo Schöpfung der Zerstörung standhält. Da, wo Kinderlachen die Dunkelheit vertreibt. Da, wo jemand ehrlich nachfragt, wie es dir geht. Da, wo sich jemand Zeit nimmt, dir in deiner Situation zu helfen. Da, wo man Familie erlebt, ohne blutsverwandt zu sein. Da, wo Freundschaften über schwere Proben bestehen bleiben. Da, wo du vielleicht einfach nur etwas zu essen in den Bauch bekommst. Überall da, und ich glaube in noch so viel mehr, steckt eigentlich die liebevolle Handschrift Gottes drin. Und es gibt nichts, was wir genießen oder empfangen, das nicht aus seiner Hand kommt. Die Schönheit Gottes kann man doch vielleicht sogar überall finden. Und das ist unsere Aufgabe, das zu sehen, eben nicht nur das, was vor Augen ist, sondern die Wirklichkeit Gottes im Lichte des Evangeliums zu erkennen und dafür dankbar zu werden. Deswegen feiern wir Erntedank, weil es eben doch eigentlich immer Dinge gibt in unserem Leben, für die wir dankbar sein können. Paulus sagt hier in einem zweiten Gedankengang, die Apostel sind Gottes Mitarbeiter. Und wir oder die, die das hören, die sind Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Und ich finde, das ist ein total schönes Bild. Es ist nicht mehr ganz so klar, wer heute alles Gottes Mitarbeiter sind und wer Gottes Bau. Vielleicht sind wir auch immer ein bisschen beides. Aber Gott hat einen wesentlichen Mitarbeiter und das ist Jesus, der im Heiligen Geist in uns gegenwärtig ist. Also Jesus ist unterwegs mit uns. Und wir sind immer noch Gottes Ackerfeld. Wir sind immer noch Gottes Bau. Und das zu denken, ich bin ein Bau Gottes und Gottes Diener bauen an mir weiter, das finde ich einen weiteren Grund zur Dankbarkeit. Ein Bauer, der sein Feld bestellt in der Landwirtschaft, der wird genau darauf achten, was sein Feld zum Wachsen, zum Gedeihen, zum Leben braucht und auch damit der Boden nicht arm wird, damit das Feld nicht verkümmert, damit auch weiterhin da Leben und Wachstum auf diesem Feld möglich ist. Und dieser Bauer wird sein Feld dementsprechend gesund bestellen. Und wenn ich jetzt an dieses Bild denke, ich bin Gottes Feld und er ist mein Bauer, dann wird er darauf achten, was braucht mein Feld denn eigentlich gerade? Und welche Frucht pflanze ich als nächstes darauf an? Und wann ist der Zeitpunkt, wo das eigentlich richtig erntereif ist? Und da merke ich, ja, es gibt für alles eine Zeit und Gott hat das für dich und unser Leben vorgesehen, dass wir so ein Feld sind und dass da Wachstum passiert. Und ich brauche mir eigentlich gar keinen Druck machen, dass ich vielleicht jetzt noch nicht am richtigen Zeitpunkt meines Wachstums bin oder ein Feld, so wie es sein soll, sondern Gott hat das schon im Auge. Gott hat dich als sein Feld, als sein Bau, als sein Geschöpf, als sein Kind im Auge. Und er weiß, was du brauchst. Und das heißt, er versorgt. Ich habe gar keinen großen Druck, immer mein Wachstum, mein Wohlsein erzwingen zu müssen. Anscheinend geht es vielmehr darum, dass ich das höre und das wahrnehme, was Gott als nächstes mit mir, als seinem Bau vorhat. Und das finde ich cool. Du bist Gottes Bau und er baut an dir. Er versorgt dich. Er sieht mit liebevollem Blick auf dieses Werk, das er meisterlich geschaffen hat. Und mit dem dritten Gedanken möchte ich enden. Paulus schreibt ganz am Ende seines Textes: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und da geht es ums Fundament. Da geht es das, worauf ich mein Leben baue, worauf das Wachstum, auf das ich hoffe, gebaut ist, gestellt ist. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mir ist das aufgefallen, dass es in all unseren Predigten dieser Predigtreihe immer wieder am Ende auch um so eine Frage ging, die wir immer wieder behandelt haben. Und darum geht es auch heute nochmal. Es ging um die Fragen: Wer begleitet mich eigentlich verlässlich in all den Zeiten, die alle ihre Zeit haben? Also in den Zeiten der Trauer, in den Zeiten des Wachstums, in Zeiten der Krankheit oder in den Zeiten meiner Leistungshöhe. Wer begleitet mich da? Wer hat immer Lust auf mich? Wer umsorgt mich eigentlich, während ich permanente Baustelle bin und eigentlich ewig unfertig bleibe? Wer will denn da mit mir zu tun haben? Wer führt denn unsere Gemeinde durch die ungewissen Gewässer, die man Wachstumsschmerzen nennt? Und wer ist denn eigentlich das verbindende Fundament in einer immer mehr unterteilten und komplexer werdenden Welt? Und das bringt mich zurück zu diesem Satz, den Paulus hier schreibt. Es gibt keinen anderen Grund, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es gibt einen, auf den ich immer bauen kann. Und das ist dieser Jesus. Ein anderes Fundament kann man nicht legen. Und das kann man nicht legen. Das heißt nicht, dass es keine anderen gäbe. Aber es gibt eben kein besseres Fundament als das. Letzte Woche hat Calvin hier einen Turm aus Bauklötzen gebaut, Jenga, und hat Fundamente unten gebaut und ihn dann umgetreten. Und die Steine sind geflogen ohne Ende. Also man hätte eigentlich noch einen anderen Turm bauen müssen, wo die untersten Steine festgeklebt sind und man sich den Fuß stößt, wenn man gegentreten möchte. Und dieses Fundament ist eben Jesus, unumstößlich. Er ist da. Er ist durch alle Zeiten hinweg treu an deiner Seite. Er hat immer Bock, mit mir abzuhängen, egal wie unfertig ich bin oder bescheuert ich mich anfühle, wie viel Baustelle in meinem Leben gerade eigentlich noch so ist. Durch das Meer der sich verändernden Welt bleibt er der Kapitän und des Schiffes und der Richtstern zugleich. Er ist das Fundament, das nicht wegbricht, selbst wenn mir der Halt unter den Füßen zu bröckeln scheint. Jesus ist Fundament, weil er Gnade und Liebe für dich hat. Und Jesu Gnade und Liebe für dich, auch für mich, Jesu Gnade und Liebe ist ein festes Fundament, weil sie frei und unabhängig ist. Und das heißt, keiner kann die Liebe und die Gnade Gottes für dich verringern. Keiner. Keiner kann die Gnade und Liebe Gottes für dich wegnehmen oder wegdiskutieren. Nichts in dieser Welt kann der Gnade und Liebe Gottes, die für dein Leben persönlich gilt, ins Wanken bringen. Und das ist gute Botschaft, denn auch ich kann die Gnade und Liebe Gottes, die für mich gilt, nicht ins Wanken bringen. Und das ist besonders wichtig in den Momenten, in denen ich in meinem Leben denke, ich verdiene doch diese Gnade und die Liebe vielleicht gar nicht. Ich habe doch wieder eigentlich total verkackt und alles hingehauen und irgendwie kompletten Mist gebaut. Was ist denn dann mit der Gnade und der Liebe Gottes? Dann gehen wir in den Gottesdienst und sie wird dir zugesprochen. Denn keiner kann was an der Gnade und Liebe Gottes und Jesu, die für dich gilt, verändern. Sie gilt für dich, du darfst sie jeden Tag ergreifen. Und die ist jeden Morgen neu. Und sie trägt durch die Nacht. Also in allem in unserem Leben, in allem. Jesu Liebe und Gnade gilt für dich. Und sie ist allgegenwärtig. Und da, wo wir es schaffen, mit Augen des Herzens und des Glaubens Ausschau nach der Liebe Gottes zu halten, da wird die sichtbar in unserer Welt und in deinem Alltag. Und der Weg zu diesen offenen Augen des Herzens, des Glaubens, ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber Gott. Herr, ich danke dir, was du jeden Tag alles schenkst. Denn es gibt nichts, das wir haben, das wir nicht aus Gottes Hand genommen hätten. Und es gibt nichts, das uns von seiner Gnade und Liebe trennen kann. Amen. Wir möchten in der Lobpreiszeit dafür danken. Und überlegen, was eigentlich in unserem Leben alles so da ist, was uns vielleicht oft als selbstverständlich erscheint, aber mit Augen des Herzens auch nochmal in einem ganz anderen Licht erleuchten kann.
Ja, wir wollen unsere Dankbarkeit mit Liedern, aber auch mit Worten ausdrücken. Wir beginnen mit einem Lied.